Deutschlandfunk.
2 Monate hat Rita Kirchenasyl gehabt, in einer Kirche bei Köln.
Wir können ein bisschen, ja, draußen spazieren gehen, aber nicht so weit dürfen wir nicht, weil egal welche Fehler machen, dann kann sein, dass wir abgeschoben werden.
Das Kirchengelände war damals ihr Safe Space.
Ich habe wirklich sehr gute Hilfe von diesen Leuten bekommen.
Das Kirchenasyl steht gerade wieder in der Kritik, wegen eines umstrittenen Falls in Berlin. 4 Afghanen sollen abgeschoben werden, die Gemeinde weigert sich aber. Wir schauen uns das heute mal genauer an. Wer bekommt eigentlich in Deutschland Kirchenasyl und wer entscheidet am Ende über Schutz oder Abschiebung?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir sprechen mit Menschen, die es persönlich betrifft und ordnen das Ganze auch für euch ein. Heute ist Donnerstag, der 31. Juli 2025.
Ja, ohne Kirchenasyl, dann würde ich heute, weiß ich nicht.
Das ist Rita.
Mein Name ist Rita Zeno, ich komme aus Syrien.
2021 fliehen Rita und ihr Vater aus Syrien, weil sie dort keine Perspektive sehen. Es geht über Russland, Belarus, nach Polen. Von da schließlich nach Deutschland. In Deutschland droht ihnen allerdings die Rückführung nach Polen. Da sind sie registriert worden. Deshalb ist Polen laut den Dublin-Regeln auch für das Asylverfahren zuständig. Rita und ihr Vater suchen deshalb Schutz in einer Kölner Kirchengemeinde. Wie genau muss man sich das vorstellen?
Da hatten wir ein Zimmer. Das war genau in der Kirche. Also wie Wohnzimmer und Platz, wo wir schlafen. Eine Küche auch dazu. Das war genau wie unser Haus, aber in der Kirche.
Und wie frei konntet ihr euch bewegen? Konntet ihr die Kirche denn verlassen in der Zeit?
Eigentlich. Wir konnten ein bisschen, ja, spazieren gehen, aber nicht so weit dürfen wir nicht, weil egal welche Fehler machen, dann kann sein, dass wir abgeschoben werden. Wir hatten immer Angst. Wir konnten nur zum Einkaufen gehen und das war nicht so weit, 5 Minuten von der Kirche und dann müssen wir wiederkommen. Das war eigentlich nicht von der Freiheit, das war von der Angst von der Ausländerbehörde, wie wir abgeschoben werden oder egal was passiert oder wenn du die Polizei siehst zum Beispiel oder sowas.
Und als ihr dann in der Kirche das Zimmer hattet und so, wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du dich da sicher gefühlt? Hast du besser geschlafen oder wie hat sich das ausgewirkt zu wissen, wir sind jetzt hier erstmal gerade in Sicherheit?
Eine Woche bevor wir zum Kirche gehen, waren wir auch in Düren und da hatten wir den Fall erlebt, wo die Ausländerbehörde gekommen sind für eine andere Familie von unseren Nachbarn in unserem Platz, wo wir gewohnt haben. Da war mein Vater, der konnte nicht die ganze Nacht schlafen und wir haben einfach ein Auto gehört, dass die draußen sind. Wir waren die ganze Nacht wach, weil wir guckten die Nachbarn, wie die abgeschoben sind und wir haben den gleichen Fall und gleich Angst, weißt du? Boah, das ist zu viel. Das ist wirklich mal, ja, gefährlich.
Und wie hat sich das Gefühl dann verändert, als ihr dann in der Kirche wart?
Also mein Gefühl war normal. Ich war noch 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, wie ernst war das. Aber mein Vater hat immer Angst, weil er hat noch eine Familie in Syrien. Das muss man auch darüber denken. Nicht nur die Rita, die hier in Deutschland ist. Sicher und ja gut. Der konnte mal schlafen, ganz normal, besser essen. Wir können zusammen unterhalten, Spaß machen. Der hat jetzt seine Ruhe. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin jetzt sicher, ich habe gar keine Probleme, kann ich weiterleben.
Was hat euch in der Zeit, als ihr da im Kirchenasyl wart, Hoffnung gegeben?
Genau. Sehr große Hoffnung. Und alle Leute, die da waren, die sagen immer, ja, schafft er das, ne? Er konnte auch noch weiter, die Familie kommt später und sowas. Die waren immer so nett, damit wir keine Angst haben oder nur unsere Ruhe kriegen in der Platz, wo wir wirklich das gebraucht haben.
Gab es in der Zeit auch mal Situationen oder Momente, wo du gedacht hast, boah, nee, jetzt ist vorbei, jetzt werden wir abgeschoben?
Eigentlich nicht. Das war sehr ruhig und wir sind wirklich jetzt sicher. Ich hatte nie mal so Angst, dass ich von der Kirche abgeschoben werde zum Beispiel. Das habe ich nie gedacht eigentlich.
In der Kirche, da haben sich Rita und ihr Vater also sicher gefühlt. In Polen, sagt sie, da sei das ganz anders gewesen. Haftähnliche Bedingungen habe sie dort erlebt. Das deckt sich mit Berichten von Menschenrechtsorganisationen. Pro Asyl schreibt beispielsweise, dass es in Polen regelmäßig zu willkürlichen Inhaftierungen von Schutzsuchenden kommt. Bei Rita war die Angst, zurück nach Polen zu müssen, groß. Wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man sagen, die Fälle von Kirchenasyl sind zuletzt stark gestiegen. 2024 waren es knapp 3000 Menschen, denen Kirchengemeinden in Deutschland Schutz gewährt haben. Und gerade gibt es eben Stress zwischen Hamburg und Berlin. 4 Männer aus Afghanistan haben in einer Kirche in Berlin Schutz gesucht. Hamburg ist aber für die Männer zuständig und verlangt von Berlin, sie aus der Kirche zu holen, um sie dann wiederum nach Schweden zurückzuführen, denn Schweden ist in diesem Fall fürs Asylverfahren zuständig. Die Gemeinde in Berlin weigert sich. Sie argumentiert, in Schweden drohe den Männern die Abschiebung nach Afghanistan. Und dort sei ihr Leben bedroht, weil sie zum Christentum konvertiert sind. Und diese ganze komplizierte Rechtslage kann sie uns besser einordnen.
Ich bin Gudula Geuter. Ich bin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, also auch für Deutschlandfunk Nova, und kümmere mich seit langem um Fragen unter anderem von Flucht und Asyl.
Erstmal die Basics. Was sind die Grundlagen für Kirchenasyl in Deutschland?
Kirchenasyl ist keine besondere Art des Asyls rechtlich gesehen. In dem Sinn ist das rechtlich überhaupt keine Kategorie. Mhm. Kirchenasyl ist, was das einzelne Kirchengemeinden einfach machen. Und die berufen sich dabei auf die Religionsfreiheit im Grundgesetz. Unter dem Strich kann man sagen, in gewissem Umfang ist das geduldet, weil es die Kirchen sind, die so handeln. Deswegen ist es so lange umstritten. Und auch schon zu Zeiten der großen Flüchtlingsbewegung 2015 war das umstritten. Und aus der Zeit stammt eine Vereinbarung zwischen den großen Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ein paar Grundzüge regelt. Also das ist das, was am nächsten an ein geschriebenes Recht rankommt, das aber keins ist.
Okay, das heißt, es ist quasi eine Praxis, die sozusagen toleriert wird in weiten Teilen, weil es die Kirchen sind.
So kann man das sagen.
Und wer bekommt Kirchenasyl in Deutschland?
Da gibt es keine allgemeine Regel, weil es unterschiedliche Akteure gibt. Der Anlass für diesen aktuellen Streit zwischen Hamburg und Berlin ist ein Kirchenasyl einer selbstständigen evangelischen Kirche, die diese Vereinbarung, von der ich eben gesprochen habe, nicht mitgeschlossen hat. Mhm. Das heißt, möglicherweise folgt die ihren eigenen moralischen Regeln. Aber der Grundsatz ist, dieses Kirchenasyl soll Zeit schaffen, damit die Behörden nochmal überprüfen können, ob sie einen Fall wirklich richtig eingeschätzt haben, sei es in rechtlicher Sicht oder in der Gewichtung von Faktoren, die dann in die rechtliche Bewertung einfließen. Das heißt, zu schauen, ob hier nicht ein Härtefall vorliegt, den er nicht erkannt hat. Das ist der Grund, warum erstens dieser Schutzraum des Kirchenasyls geschaffen wird und warum aber zweitens die Vereinbarung dann auch vorsieht, dass das wirklich möglichst präzise, schnell abgearbeitet werden kann. Und deswegen gibt es eine eigene E-Mail-Adresse als festen Ansprechpartner. Es gibt ein bestimmtes Formblatt, auf dem das passieren muss und so weiter, damit der Staat ganz schnell einen Überblick bekommt und das prüfen kann. Das zeigt dann eben auch, wer das bekommen kann, nämlich Leute, bei denen es nicht darum geht, ob die einem leid tun, bei denen es nicht darum geht, dass man sagt, generell ist jede Praxis der Abschiebung nicht in Ordnung, sondern in diesem konkreten Fall ist einfach was schiefgelaufen, der Fall müsste anders bewertet werden.
Das bedeutet, Kirchen müssen wirklich auch Dossiers einreichen und ganz genau sagen, wann sie jemanden aufnehmen bei sich, warum sie jemanden aufnehmen, warum sie das als einen Härtefall ansehen. Was passiert dann meistens?
In aller Regel wird das geprüft, in der Regel ohne Erfolg. Die meisten dieser Fälle haben keinen Erfolg und der Grund dafür ist, dass es bereits staatliche Härtefallkommissionen gibt, in denen die Kirchen auch mit drin sitzen, sodass eigentlich dadurch das Kirchenasyl an Relevanz verloren hat. Deswegen war das zwischendurch mal auch ziemlich wenig geworden und ist in den letzten Jahren wieder massiv angestiegen.
Dass die Zahlen massiv ansteigen, das liegt auch daran, dass es insgesamt deutlich mehr Druck auf die Behörden gibt, abzuschieben. Darüber haben wir in Unboxing News ja auch schon in anderen Folgen gesprochen. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Also Kirchenasyl basiert auf moralischer Überzeugung, nicht auf einem Gesetz. Seit 2015 gibt's aber zumindest eine Vereinbarung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Kirchen melden Menschen, die sie aufnehmen und liefern eine Begründung für eine erneute Prüfung. Meistens sagt das BAMF, nee, ist alles korrekt gelaufen. Manchmal dauert die Prüfung aber auch oder die Kirchen weigern sich, die Menschen herauszugeben. Nach 6 Monaten wird Deutschland dann automatisch zuständig für das Asylverfahren. Und da werfen Kritiker den Kirchen vor, dieses ganze Verfahren absichtlich herauszuzögern, um genau das zu erreichen. In den letzten Jahren wurden Kirchen aber auch immer wieder durch die Polizei geräumt. Ist das erlaubt?
Die Polizei darf das. Eine Kirche oder die Räume, die ja normalerweise keine sakralen Räume sind, in denen Leute wohnen, in denen sie untergebracht sind, sind nicht irgendwie extraterritoriales Gebiet oder sowas. Nur man tut das eigentlich nicht. Aber hier ist eben wieder so ein Unterschied sozusagen zwischen geschriebenem Recht und der Autorität einer Kirche, die Moral für sich in Anspruch nimmt. Übrigens in diesem konkreten Fall zwischen Hamburg und Berlin sagt Hamburg, das Dossier sei geprüft gewesen, der Härtefall sei abgelehnt gewesen und hat eben deshalb von Berlin verlangt, in diese kirchlichen Räume reinzugehen.
Und das ist ja auch wiederum eine Kritik, ne, dass die Kirchen da ihre Stellung missbrauchen, geltendes Recht unterlaufen und damit Abschiebungen im Grunde genommen verhindern.
Naja, also die Stellung missbrauchen oder nicht, ist eine Frage des Standpunktes, auf dem man steht. Die Kirchen haben rechtlich dabei keine Handhabe und sie nutzen eine Stellung, die sie haben. Und tatsächlich ist es so, dass die Moral, die man da möglicherweise Kirchen zugesteht, man zum Beispiel pro Asyl nicht zugestehen würde. Und insofern mag das jeder für sich selbst bewerten.
Ja, ich meine, es ist schon ja eine ziemliche Sonderstellung, ne? Diese moralische Bewertung beim Kirchenasyl.
Und eine Gratwanderung, ja.
Ja, die hat man jetzt sonst ja wahrscheinlich eher nicht so in Deutschland. Was passiert denn dann eigentlich nach Ablauf dieser 6-Monats-Frist im Kirchenasyl, wenn dann wirklich entschieden wird, okay, Deutschland ist zuständig, dürfen die Betroffenen dann in Deutschland bleiben?
Die Betroffenen kriegen dann in Deutschland ihr reguläres Verfahren. Dieses Dublin-Verfahren, über das wir bisher gesprochen haben, ist ja nur die Frage, welcher Staat dafür zuständig ist, ein Verfahren durchzuführen. Nur ist es eben bisher so, dass Leute nach Afghanistan nicht abgeschoben wurden, dass Leute nach Syrien nicht abgeschoben wurden, dass wir bei Palästinensern, bei Staatenlosen die Schwierigkeit haben, was daraus folgt, wenn ein Asylantrag abgelehnt wird. Das heißt, die Frage, wie der Asylantrag beschieden wird, ist nicht gleichlautend mit der Frage, ob sie in Deutschland bleiben können oder nicht. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die viele haben, dass sie letztlich bleiben können, auch wenn möglicherweise der Asylantrag abgelehnt wird.
Ja, wenn man sich die Zahlen ansieht, ist es schon so, dass in den vergangenen Jahren die Quoten weit über 90% lagen, zumindest einen subsidiären Schutz oder eine Duldung zu bekommen von Menschen, die dann hinterher im Asylverfahren in Deutschland waren.
Ja, das ist natürlich auch eine Vorauswahl, die Kirchengemeinden treffen.
Ja. Jetzt ist Kirchenasyl in den letzten Jahren stärker unter Druck geraten. Kirchenvertreter sprechen davon, dass sie mehr Anfragen erhalten. Gleichzeitig der Druck steigt, Menschen auch konsequenter abzuschieben. Was glaubst du, steht das Kirchenasyl in Deutschland vor dem Aus oder bleibt es bei so einem geschützten Raum und bei dieser moralischen Sonderstellung, ne?
Irgendeine moralische Sonderstellung werden die großen Kirchen in Deutschland auf absehbare Zeit behalten. Aber die Frage, wie sehr das im Einzelnen respektiert wird und wie sehr es bei diesen Vereinbarungen bleibt, die es bisher gibt, das ist sicherlich auch eine Frage des Umgangs auch der Kirchen damit.
Rita aus Syrien, die war ja damals 2 Monate mit ihrem Vater im Kirchenasyl. Und bei ihnen war es auch so, irgendwann waren die 6 Monate um und Deutschland war dann fürs Asylverfahren zuständig. Sie hat jetzt hier ein befristetes Bleiberecht. Und wenn Rita von dem Fall rund um die 4 Afghanen in Berlin hört, was macht das mit ihr?
Eigentlich, das bringt mir was zu weinen, weil ich das erlebt habe. Ich weiß, wie schwer war das in der Zeit. Ich wünsche alle Leute, die Hilfe brauchen, was gut ist. Und ich wünsche, dass die finden sehr gute Leute, die denen helfen können. Das ist sehr wichtig für die Leute, die wirklich was Neues anfangen wollen oder neues Leben suchen oder sowas. Das ist ein Platz, wo man wirklich sicher fühlen soll.
Was würdest du Menschen sagen, die fordern, das Kirchenasyl in Deutschland abzuschaffen oder auch strikter, da härter vorzugehen?
Ich würde mal sagen, du hast nicht erlebt, was der erlebt hat oder du weißt nicht, was der vor allem Schwierigkeiten gehabt und auf einmal sagst du, ja, okay, Kirchenasyl muss nicht sein und sowas. Wenn du das wirklich brauchst, dann willst du wissen, wie wichtig ist das für jeden Mensch hier, der das braucht.
Du arbeitest ja heute selbst mit Geflüchteten. Warum machst du das?
Genau. Ich habe das gemacht, weil ich mag wirklich gerne, die Leute mal zu helfen. ich habe wirklich sehr gute Hilfe von diesen Leuten bekommen. Ich weiß, wie man Hilfe wirklich braucht. Deswegen kann ich sehr gerne machen. Warum nicht? Also, wenn ich das machen kann, dann, das macht nichts für mich. Ich kann aber was gut machen vor diese Leute. Ich weiß, wie wichtig ist das. Ich würde mal wirklich Danke sagen von den Leuten, die uns in der Kirche geholfen hatten. Ja, ich habe von euch gelernt. Ich mache das wieder vor alle Leute, die ich kenne in der Arbeit.
Was glaubst du, Rita, wo wärst du heute ohne Kirchenasyl?
Ja, ohne Kirchenasyl, dann würde ich heute, weiß ich nicht, ein Arme bin oder sowas. Ich weiß nicht, was ich machen sollte. Aber das Wichtigste, was ich in der Kirche erlebt habe und was für eine Chance gekriegt habe, das hat mir sehr viele Türen geöffnet für mich. Und deswegen bin ich die Rita heute, hier in Deutschland, wie ich gelernt habe, was ich heute für die Leute mache. Oder egal, wie ich hier atme, es ist wirklich, was gut ist oder wichtig für mich.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Ingo Rockenberg, Mintu Tran, Andy Fulford und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.